story how you feel. Veranstaltung gestern Abend im Strandcafé in Freiburg. Eine Veranstaltung, auf der Ulla Allgeier von ihren Eindrücken berichtete, die sie Ende Juli, Anfang August dieses Jahres in Chiapas im Süden Mexikos gesammelt hatte. Sie war Teil der deutschen Delegation am Interkontinentalen Kongress gegen den Neoliberalismus und für eine menschlichere Gesellschaft. Organisiert und eingeladen hatte die Zapatistische Befreiungsarmee EZLN. Seit dem 1. Januar 1994 ist sie international berühmt geworden, als sie gleichzeitig mit Mexikos Beitritt zur nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA bewaffnet gegen die herrschende Ordnung in ihrem Bundesstaat Chiapas aufstand. Getragen von indigenen Bevölkerungsgruppen befreite die EZLN einen Landstrich voll Urwald und Gebirgen und forderte eine bessere Versorgung der Bewohnerinnen mit den Sozialleistungen wie Bildung, Krankenhäuser usw. sowie eine Änderung der Beitrittsbedingungen Mexikos zum NAFTA-Vertrag. Laut bis dato geltender mexikanischer Verfassung gehörte das Land der Indigenas den lokalen Gemeinden und war nicht privat verkäuflich. Laut NAFTA jedoch sollte es der mexikanische Staat an die meistbietenden Investoren verkaufen dürfen. Kein schlechtes Geschäft für die Regierung. Schließlich werden in Chiapas große Erdölvorkommen vermutet. Die mexikanische Regierung schickte im Januar 1994 schnell viele Soldaten nach Chiapas. Auf internationalen Druck hin jedoch kam es schon im Februar des Jahres zu Friedensverhandlungen, die sich bis heute hinziehen, ohne dass die Regierung ihre gemachten Zusagen auch einhält bzw. der Kontrolle durch eine unabhängige Kommission unterstellen will. Gleichzeitig mit den Verhandlungen zieht die Regierung die militärische Kontrolle über das Gebiet schrittweise wieder an sich. Die EZLN dagegen versucht, durch internationale Unterstützung die mexikanische Armee und Regierung unter Druck zu setzen, doch noch eine Verhandlungslösung zu akzeptieren, bevor es zu einem Abbruch der Verhandlungen mit einem Blutbad kommt. Denn auf ihre Forderung nach Gleichbehandlung mit den anderen Mexikanerinnen wollen die Indigenas in Chiapas nicht verzichten. Die rund 4000 internationalen Kongressteilnehmerinnen kamen aus der ganzen Welt nach Chiapas, um dort unter sich ihre Erfahrungen mit dem Neoliberalismus und den Träumen von einer menschlicheren Gesellschaft auszutauschen. Die Vertreter der EZLN saßen mit in den Diskussionssälen, hörten zu und zogen für sich Schlussfolgerungen aus den Vorträgen, ohne selbst in die Debatte in den Arbeitsgruppen einzugreifen. Zuhören war überhaupt das Wichtigste am Kongress, so Ulla Allgeier gestern. Zuhören und andere Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Erst wenn irgendwann einmal eine schriftliche Dokumentation des Kongresses vorliegen sollte, wird es möglich sein, Diskussionslinien herauszuarbeiten und die Inhalte des Kongresses zu analysieren. Wenn gestern Abend auch wenig also über die inhaltlichen Ergebnisse des Interkontinentalen Kongresses zu erfahren war, so erfuhren Ulla Allgeiers Zuhörerinnen doch einiges über die Ideen, die im Juli entwickelt wurden. Es soll insbesondere die weltweite Vernetzung der Teilnehmerinnen am Kongress per Internet voranschreiten. Angestoßen werden soll in jedem Land ein Nachdenken darüber, welche politischen Utopien noch vorhanden sind und welche neuen politischen Partner zur Erreichung dieser Ziele gefunden werden können. Auch in Deutschland könnte dieses Nachdenken einsetzen. Anstoßen wollen es die deutschen Delegationsteilnehmerinnen jedenfalls. Weitere Infos dazu gibt es in Freiburg im Strandcafé. Planungen für einen Folgekongress in Europa schwirrten ebenfalls durch die Köpfe und die Datenleitungen. Die Reaktionen auf Ullas Bericht waren gestern Abend gemischt. Zum einen fanden sich einige dazu bereit, den Diskussionsfaden aus Chiapas aufzunehmen, und andere wiederum fragten sich, ob dieses zufällige Häuflein von Kongressteilnehmerinnen sowie der Bezug auf die EZLN überhaupt eine sinnvolle Basis für eine weltweite Vernetzung bildet. Für eine menschliche Gesellschaft sind eh irgendwie dann doch alle, und was dann genau der Neoliberalismus sein soll, ob er etwa die richtige Wahl als globaler Gegner einer menschlicheren Gesellschaft ist, das
kann mangels inhaltlicher Diskussionsgrundlagen aus Chiapas noch gar nicht entschieden werden. Wozu also noch eine weitere internationale Vernetzung mit Ressourcen versorgen, wo doch die Erfahrung mit den existierenden globalen Aktivitäten wie dem Weltfrauenkongressen, dem Prozess von Rio samt der Agenda 21 mit Amnesty International und Greenpeace und so weiter zeigen, wie mühselig und schwierig die Koordination schon innerhalb nur eines einzelnen politischen Feldes ist? Fragen, Fragen, Fragen. Derweil steht die Lage in Chiapas auf des Messers Schneide.
Verschärfen. Auch dieses Jahr hat Bundespräsident Herzog wieder die Schirmherrschaft des Welt-AIDS-Tages übernommen und fordert nachhaltig alle zum persönlichen Engagement auf. Aber strengere Maßstäbe der Sozialämter bei den Ermessungsleistungen und Verschlechterungen bei ambulanten Leistungen der Krankenkasse sowie höhere Eigenbeteiligung bei Patienten gehören zum Abrüstungsprogramm im Gesundheitsbereich. Und alle diese Einschnitte treffen HIV-Infizierte besonders. Zunehmend werden AIDS-Patienten aus der Kranken- in die noch weniger ausreichende Pflegeversicherung abgeschoben. Bisher übernahmen die Krankenkassen nach einem Krankenhausaufenthalt 4 Wochen lang die häusliche Pflege. Nun streben diese aber eine Reduktion der Dauer auf 2 Wochen an. Aber schon jetzt zahlen die Krankenkassen die Kosten für Hausbesuche nicht mehr. Die häusliche Pflege wird bundesweit fast ausschließlich von gemeinnützigen AIDS-Pflegediensten geleistet. Die Deutsche AIDS-Hilfe befürchtet mit dieser Stufe der Gesundheitsreform das Ende der häuslichen Krankenpflege und den Zusammenbruch der ambulanten Versorgungsstruktur für AIDS-Kranke.
Menschenkette.
Vor einem Monat ließ das Regierungspräsidium des Baumhüttendorf im Konrad-Günther-Park räumen. Spontan kamen 3000 Menschen vorbei, um ihren Protest gegen die Kahlschläger auszudrücken. Seitdem sind verschiedene Gruppen und Personen aktiv, um ihren anhaltenden Widerstand bunt und fantasievoll kundzutun. Jeden Dienstag wird zum Beispiel demonstriert, eine Informationshütte steht neugierigen Passantinnen zur Verfügung, junge Bäumchen wurden wieder quer über die Trasse gepflanzt und. Für gestern Sonntagnachmittag hatte das Aktionsbündnis gegen den Bau der B31 Ost zu einer großen Menschenkette aufgerufen, um die Stärke der Opposition deutlich zu machen. Geplant war, eine Kette zu bilden vom Regierungspräsidium in der Innenstadt über die Schwarzwaldstraße und dann am Messplatz vorbei bis zum Konrad-Günther-Park, Gesamtlänge etwa 2,5 bis 3 Kilometer. Gegen 14 Uhr kamen die ersten Umweltfreunde, die Ordner verteilten die ca. 2.500 Teilnehmerinnen gleichmäßig entlang der Route und um 16 Uhr konnte der Kettenschluss dann bejubelt werden. Es hätten zwar ruhig einige 10.000 Menschen mehr kommen können, dann wären die kalten Novemberwinde nicht so eisig in meinen Wollpullover gekrochen, aber trotzdem war es erwärmend, die vielen Menschen zu sehen. Viele Leute, mit denen ich sprach, hatten auch gute Ideen, was die Opposition noch alles machen könnte. Die Kinder wollten einen Spielplatz oder Zirkus auf der Schützenallee einrichten und die Erwachsenen boten dann das breite Spektrum zwischen einzeln mit allen Bekannten nochmal über die B31 reden und die Baukosten durch Sabotage unkalkulierbar machen. Die Sprecher des Aktionsbündnisses auf der Abschlusskundgebung machten klar, dass sie mit juristischen Mitteln weiter versuchen werden, den gewaltfreien Widerstand in Reibungsverluste für die Baufirmen und privaten Finanziers des Straßenneubaus umzusetzen. So prüft derzeit das Rheinland-Pfälzische Verfassungsgericht, ob die private Finanzierung des Straßenbaus überhaupt verfassungskonform ist. Sodann haben sich neue Kläger gefunden, die es der Stadt ankreiden, dass sie Vereinbarungen über den Bauablauf brechen will, die die Stadt einst im Rahmen eines Vergleichs mit den besagten Klägern schloss. Außerdem will das Aktionsbündnis durch penible Kontrollen der Einhaltung sämtlicher sozial- und arbeitsrechtlicher Auflagen bei der Beschäftigung der Bauarbeiter noch den ein oder anderen Straßenbauer zum Schwitzen oder gar Stolpern bringen. So könnte sich der Baubeginn weiter hinauszögern, während der vereinbarte Termin der Fertigstellung immer näher rückt. Was nun Baufirmen, Bürgermeister und Regierungspräsidenten am ehesten zur Vollbremsung veranlassen wird, die neuen Klagen oder das Drehen an der Eskalationsschraube, das wird sich wohl zeigen, sobald die ersten Baumaschinen ohne konstante Polizeipräsenz anrollen. Mir wurde es dann irgendwann zu kalt, aber ich bin mit ganz guter Laune zum Adventstee trinken heimgegangen.
Brummi-Streik in Frankreich.
Tage dauert bereits der Brummi-Streik in Frankreich. Als Bedingung für das Ende der Blockade wird noch eine Garantie der Arbeitszeiten gefordert. Aber bis gestern konnten sich Arbeitgeber und Fahrer noch nicht auf eine Definition einigen, was alles zur Arbeitszeit zählt. Auch über die Lohnerhöhung gibt es noch Differenzen. Eine Einigung über das vorgezogene Rentenalter, ein Fahrverbot für LKWs an Sonntagen, über Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie die Erstattung der Reisekosten wurde bereits erreicht. Die Auswirkungen des Streiks in manchen Regionen sind bereits dramatisch. Landesweit sind immerhin immer noch 240 Straßen dicht, Treibstofflager und Spritraffinerien blockiert, Benzin und Diesel werden in ganzen Landstrichen rationiert. Betriebe schließen, weil sie keine Teile mehr bekommen, so die Staatssekretärin Anne-Marie Idrac im Verkehrsministerium. Aber bei den französischen Domänen wie Shampoos, Käse oder Austern sind derzeit noch keine Engpässe zu befürchten, da der Transport auf Flugzeuge und Bahn umgestiegen ist bzw. die Weinlager noch bis zur Decke gefüllt sind. Heute Abend von 18 bis 19 Uhr wird im Info noch eine Sendung über die Hintergründe zum Fernfahrerstreik gebracht werden.
Kalt. Über den Matinee zum Freiburger AIDS-Tag, der gestern im Stadttheater stattfand.
Mensch schlechter geht, sagen die Leute, du darfst nicht aufgeben, du musst wollen, du musst daran glauben, dass es weitergeht. Man kann sehr viel selber beeinflussen. Das ist eine große Hilfe, dass die alle so gut Bescheid wissen und dass es so einfach ist. Die paar 10.000 Menschen, die schon an AIDS gestorben sind, haben das einfach nicht gewusst, sonst wären sie nicht gestorben. Das ist ein Zitat aus der Textsammlung mit dem Titel Quadratschädelsplitter von Christian Bleicker, der 1956 geboren wurde und Leiter des Vorstadttheaters in Basel war. Er starb im September 1996 an AIDS. Die Lesung der Texte Bleikers fand gestern Vormittag in einer Matinee des Freiburger Theaters als Benefizveranstaltung zum Welt-AIDS-Tag statt, der dieses Jahr unter dem Motto One World, One Hope steht. Am Sonntagabend wurde ebenfalls zugunsten der Freiburger AIDS-Hilfe das Wedekind-Stück Frühlingserwachen des Choreografischen Theaters im Podium aufgeführt. Das Theater unterstützt damit als städtische Institution die AIDS-Hilfe Freiburg im Kampf gegen die Tabuisierung und das Verdrängen der Probleme der HIV-Infizierten in unserer Gesellschaft. Die zweistündige Matinee im Podium bestand aus einzelnen Lied- und Textvorträgen sowie choreografischen Szenen zum Thema Liebe und Offenheit in Zeiten von AIDS, die Mitglieder aller Sparten des Freiburger Ensembles vortrugen. Wie die getanzte Schlussszene aus dem Stück Nirica des mexikanischen Choreografen Miguel Angel Cermeño, in der er mit seiner Partnerin sehr sensibel die Hilflosigkeit der Angehörigen oder Partner eines AIDS-Kranken und die dadurch entstandene Isolation darstellt. In Form einer Rückblende im Moment des Todes, wo innerhalb von Sekunden sein ganzes Leben an dem Sterbenden noch einmal vorbeizieht, wird die Kindheit, die Zeit des Verliebens, die Entdeckung der Krankheit und der schmerzhafte Todeskampf mit tänzerischen Mitteln ausgedrückt. So wickelt der Partner der Kranken ihren Körper in eine Klarsichtfolie ein, um damit einerseits die letztendlich nutzlosen Versuche der Medizin, das Leben trotz Schmerzen künstlich zu verlängern und andererseits die Angst und Hilflosigkeit der Mitmenschen zu dokumentieren, die in der Umgebung eines AIDS-Kranken leben. Während seine Partnerin mit dem Tod kämpft, steht der Tänzer mit einer Peitsche inmitten der Bühne, die Peitsche als schamanisches Symbol, die hier nicht Dämonen austreiben soll, sondern als Metapher für Verzweiflung und Ohnmacht gegenüber AIDS steht, die häufig in Aggression umschlägt. Am meisten hat mich an diesem Vormittag die Lesung von Ausschnitten aus dem Roman des englischen Autors John Berger mit dem Titel Auf dem Weg zur Hochzeit beeindruckt. Es geht um die Geschichte der 24-jährigen Ninon, die erfährt, dass sie HIV-positiv ist. Ihr Freund Gino ist nicht infiziert. Er will mit Ninon zusammenleben, versucht ihr nahe zu bleiben, so nahe wie die tödliche Krankheit es zulässt. Berger schildert die Konfrontation Ninons mit der Tatsache, dass sie HIV-positiv ist, ihr Klammern an die Möglichkeit eines fehlerhaften Testergebnisses und ihr Begreifen der Ausweglosigkeit und ihrer Ängste. Er bedient sich einer sehr sinnlichen Sprache in einer beinahe lyrischen Form. Ich zitiere, »Die Gabe, mich zu geben, ist mir genommen. Wenn ich mich biete, biete ich den Tod.« Immer, bis zu meinem Todestag. Wenn ich die Straße entlang gehe und die Ragazzi mich anschauen, werde ich daran erinnert, dass ich die ganze Zeit der Tod bin. Komm mir nur nahe genug, einmal, zweimal oder hundertmal, und angenommen, ich liebe dich, so wirst du sterben. Nicht, wenn du ein Kondom benutzt, heißt es. Mit einem Kondom ist Latexgummi zwischen dir und deinem Tod und Latexgummi zwischen dir und mir. Latex-Einsamkeit. Latex-Einsamkeit auf immer und ewig. Nichts kann künftig berühren. Ninon, die nicht drogenabhängig ist, sucht voll Hass nach dem Mann, der sie infiziert hat, um ihn zu töten und findet einen todkranken Menschen. Sie sieht wie in einen Spiegel in ihm ihr eigenes Schicksal und bricht zusammen. So werde ich in einem Jahr sein, oder in zwei, oder drei, oder vier Jahren. Die letzte Zahl ist eine Lüge. Ich werde bald schon so sein. Sehr bald. Gino will Ninon heiraten. Sie widersetzt sich, sieht die Gefahr, dass sie ihn infizieren könnte, fühlt aber auch ihre Einsamkeit und stimmt dann noch der Hochzeit zu. Die Geschichte von Ninon und Gino wird unterbrochen von Szenen, in denen sich Ninons Eltern, ihre tschechische Mutter und ihr französischer Vater mit dem Schicksal der Tochter zu arrangieren versuchen und endet mit der Hochzeit der beiden und den Reflexionen Ginos, diesmal im Futur geschrieben, wie er sich verhalten wird, wenn Ninons Krankheit ausgebrochen ist. Ich finde, es ist ein sehr lesenswertes Buch, das im Hansa Verlag erschienen ist und dessen Erlös an die Deutsche AIDS-Hilfe geht. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages gestern fanden in Freiburg noch weitere Veranstaltungen statt. Eine davon war der Tag der offenen Tür im Haus Regenbogen, das die Freiburger AIDS-Hilfe als stationäre Wohn- und Pflegeeinrichtung für an AIDS erkrankte Menschen in der Türkenlösstraße 22 einrichtet. Das Haus wird zurzeit saniert und soll etwa ab Mitte Januar 1997 13 Bewohnerinnen aufnehmen. Da die Stadt Freiburg ihre Zusage, das Projekt mit 100.000 Mark zu bezuschussen, zurückgenommen hat, steht die AIDS-Hilfe vor immensen finanziellen Problemen. So fehlt das Geld für die Kücheneinrichtung und die erforderliche Möblierung. Und auch muss ein zu erwartendes monatliches Defizit zwischen 5.000 und 10.000 Mark überbrückt werden. Ich habe mit Ilona Runau gesprochen, die im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sie spricht von den Schwierigkeiten, die auf der Suche nach Sponsoren und Geldgebern auftreten, da die Wirtschaft Berührungsängste in Bezug auf AIDS hat. Unternehmen wollen, wenn sie spenden, ungenannt bleiben oder verweigern Spenden ganz, da sie nicht mit AIDS in Verbindung gebracht werden wollen. Mit einer Tatsache, die mit in Europa und Nordamerika etwa 1 Million infizierten Menschen eben nicht werbewirksam eingesetzt werden kann.